Es ist kurz nach Weihnachten 1955. Anna Dentschig und ihre Freundin Eva Arndt haben gerade ihr zweites gemeinsames Weihnachten in Sassnitz auf Rügen gefeiert. Hier haben die beiden jungen Frauen in einer Fischfabrik Arbeit gefunden, die sie unabhängig macht. Weit weg von zu Hause. Als sie an diesem Tag aus der Fabrik nach Hause kommen, liegt ein Paket vor ihrer Tür. Der Absender ist ungewöhnlich. Es ist ein Gruß vom Weihnachtsmann aus Jüterbog, wie die Aufschrift sagt. Ein Paket aus der Heimat? Was mag da nur drin sein? Sie machen es sich auf dem Sofa bequem, öffnen das Paket und finden Lebkuchen. Wie schön. Und dann auch noch mit Zuckerguss. Anna kann es nicht abwarten.
Und da habe ich erst einmal vom Keks abgebissen. Na und dann wart aus.
Aber noch in dem Moment, wo ihr schlecht wird, glaubt sie zu wissen, wer ihr das Paket geschickt hat. Denn er ist der Grund, warum sie nach Sassnitz geflohen ist. Und er ist in ihren Augen auch der Grund, warum ihr Bruder gestorben ist. Was Anna in diesem Moment aber noch nicht ahnt, ist, dass dieser Mann wenige Jahre später zum Tode verurteilt wird. Aber war er wirklich schuldig?
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Lilly Temme, Florian Rietzer und der besten Gästin aller Zeiten.
Vanessa, aka Malwanne, ist eine der größten YouTuberinnen Deutschlands und seit über 10 Jahren im Internet unterwegs. Malwanne hat unzählige YouTube-Formate ins Leben gerufen. Ihre Cocktails sind legendär, Reisevlogs maximal authentisch und mit ihren Adventskalender-Tests reißt sie ihr alles ab. Wir könnten uns keinen besseren Gast vorstellen. Schön, dass du da bist.
Ihr habt mein bestes Format, wie schmeckt's, vergessen. Leute, ja, wir sind hier bei einem Food-Format und ihr erzählt über meine Reisevlogs.
Ja, ich habe überlegt, was ich reinschreibe, aber das sind halt die Liebhaberstücke, weißt du?
Ja, das also ist so
persönlich. Ich bin ganz ehrlich, ich schaue deine Reisevlogs zum Beispiel lieber.
Ja, danke.
Ja, siehst du?
Timo mag die auch ganz gern.
Ja, weil die sind maximal authentisch. Nein, wirklich, ich meine das ernst.
Na gut, ich nehm's.
Ja,
okay. Ja, ich habe jetzt auch erst wieder angefangen, auf meinem Kanal zu kochen. Und jetzt bin ich ja mitten in der Adventskalenderzeit wieder. Ich nehm's. Das war eine tolle Einführung. Habt ihr gut gemacht. Ich bin mal gespannt. Ich finde, die Geschichte fängt sehr weird an. Mit so einem Lebkuchen. Aber ich habe Bock, jetzt weiterzuhören. Es ist ein bisschen wie ein Hörbuch. Ich bitte erzähl weiter.
Mich würde auch interessieren, ich kenne die Geschichte ja auch nicht. Würdet ihr, wenn ihr vor der Tür eine Packung Lebkuchen hättet von einem Weihnachtsmann aus eurer Heimatstadt, hättet ihr da reingebissen?
Original verpackt. Das sind andere Zeiten gewesen.
Ja, sind andere Zeiten gewesen.
Und das Ding ist, es ist nicht näher beschrieben, ob noch was anderes drauf stand. Das hat auch einen Grund, dazu kommen wir dann später noch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist jetzt mit dem Wissen einfach zu sagen, so, nee, auf gar keinen Fall. Aber wenn man irgendwie ein Paket hat, wo man sich denkt, okay, es kommt vielleicht wirklich von der Familie, schaue ich doch mal rein. Und sind noch ein paar andere Sachen drin. Ich finde es immer ein bisschen schwer, so im Nachhinein zu sagen, sie auf gar keinen Fall.
Also ich würde von meinen Zuschauern würde ich niemals, also ich meine, ne, es ist toll, wenn sie mir mal was backen wollen oder so, aber das kann ich ja nicht essen. Also,
ich wollte dich nämlich fragen, ob du noch irgendwie oft irgendwie Pakete bekommst, die einfach dann bei dir landen, in deinem Büro landen oder ob das leider früher nicht. Eher vorgekommen ist?
Nee, leider nicht. Ich würde gerne, weil die meisten haben ja oder viele haben noch so ein Postfach, wo sie sich dann die Geschenke abgraben. Aber man muss ja sagen, mit diesen Adventskalendern, ich packe so viele aus. Ich habe genug Zeug.
Ja.
Man braucht nicht noch mehr Zeug. Auch wenn ich gerne Fanpost oder so kriegen würde, vielleicht mache ich es dafür mal. Das wäre eigentlich auch nicht eine schlechte Idee.
Du bezahlst die ja auch immer, ne? Sozusagen, du bekommst jetzt nicht einfach irgendwie ständig Adventskalender zugeschickt.
Nein, ich bezahle die. Ich kaufe die selber. Ja. Firmen können mir den auch mal zuschicken, aber also da gibt es jetzt keine Garantie oder
da
keine
Deals. Das ist eine harte, ehrliche Meinung.
Da gibt es eine harte, das müssen die aushalten.
Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein in den Fall, oder?
Unbedingt.
Für euch vorab, in dieser Folge wird nicht nur eine Hinrichtung besprochen. Wir werden auch über das Thema sexuelle Gewalt sprechen, das Verhalten eines Stalkers. Das heißt, wenn euch mit diesen Themen unwohl ist, dann überspringt diese Folge gerne. Bevor wir uns jetzt das ominöse Paket des Weihnachtsmann von Jüterbog anschauen, dann gehen wir erst nochmal ein paar Jahre zurück und schauen, wo Anna und Eva, unsere beiden Hauptprotagonistinnen heute, aufgewachsen sind. Anna Dentschig und Eva Arndt wachsen in einer sehr ländlichen Gegend auf. Genauer gesagt im kleinen Dorf Kloster Zinner, südlich von Berlin. Bis zur nächstgrößeren Stadt Jüterbog sind es von dort ein paar Kilometer in Richtung Süden. Hier in der brandenburgischen Steppe siedeln sich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Landarbeiter an, um das alte Gut Kaltenhausen zu bewirtschaften. Für die harte Landarbeit bekommen die Zugezogenen einen mickrigen Lohn. Doch sie bleiben, da sie sich auf dem Hof neben der Arbeit selber verpflegen können. Auch Annas Familie versucht, sich selbst zu versorgen. Sie bauen Tomaten an und halten Hühner, Gänse und Schweine. Gegessen wird in der kleinen 1,5-Zimmer-Wohnung, die sich Anna mit ihren Eltern und 6 Geschwistern teilt. Trotz der schweren Lebensbedingungen ist es für die Kinder ein schöner Ort zum Aufwachsen. Im Grunde jede Familie auf dem Hof hat Kinder. Es findet sich immer irgendjemand zum Spielen. Doch es gibt eine Person, die das friedliche Leben stört. Auf dem Gut Klosterhausen hat er sogar einen Spitznamen bekommen. Man nennt ihn nur den Kater. In einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix erinnert sich Annas Schwester Martha Dentschik daran, wie er den Namen bekam.
Den hatte er gehabt, weil er eben immer so hinter die Frauen hinterher war und jungen Mädchen alles umgefasst und so. Und da wollte keiner mit ihm irgendwas zu tun haben.
Sein bürgerlicher Name? Otto Bergemann. Wie fast alle auf dem Gut kam Otto Bergemann nach dem Krieg als Landarbeiter nach Klosterzinner. Es war sein einziger Weg, eine Arbeit zu finden, denn eine Schulausbildung hatte er nie erhalten. Doch Otto Bergemann und seine Familie waren im Dorf gut integriert. Er gärtnete und verkaufte sein Gemüse auf dem Markt. Für viele war Otto Bergemann ein Mensch wie jeder andere. Eine Aussage, die Anna Dentschik so nicht unterschreiben würde. Denn Otto Bergemann hat es auf sie abgesehen. Und das, obwohl er fast 50 Jahre alt ist und Anna zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 17. Immer wieder versucht er, die Aufmerksamkeit von Anna zu bekommen. Anfangs kann Anna sein übergriffiges Verhalten abwehren, ihm deutlich machen, dass sie nichts von ihm will. Doch irgendwann klappt das nicht mehr. Otto Bergemann lauert ihr in einem Schuppen im Garten auf. Auch viele Jahre später in einer Dokumentation findet Anna Dentschik für diesen Übergriff keine richtigen Worte.
Garten im Schuppen. Wie das eben war, dass er mit Verkehr mit mir, dann habe ich eben immer versucht, dass ich nicht alleine bin.
Von dem Übergriff erfährt niemand etwas. Das idyllische Gut in Brandenburg ist kein Ort mehr, an dem sich Anna sicher und behütet fühlt. Und auch für ihre Geschwister wird das Gut Kaltenhausen zu einem gefährlichen Ort. An einem Frühjahrstag 1953 spielen Annas Brüder Siegfried und Ernst auf dem Hof. Sie laufen überall herum, auch in die Häuser der Nachbarn. Irgendwann stehen sie in der Küche der Familie Bergemann und finden eine Tüte Süßigkeiten. Hauptgewinn.
Und da sind wir nach der Straße zugelaufen und dann hat er ihr gesagt, ihm ist schlecht.
Irgendwas stimmt mit den Süßigkeiten in der Tüte nicht. Die beiden Brüder gehen nach Hause und die Familie Dentschik ruft sofort einen Arzt an. Was ist los mit Ernst? Der Arzt ist auch überfragt. Er verordnet dem Jungen erst einmal Bettruhe. Am nächsten Tag geht es dem Jungen noch schlechter. Und 2 Tage später ist er tot. Anna muss mit ansehen, wie ihr kleiner Bruder in einem Sarg aus der Wohnung getragen wird. Die Polizei in Jüterburg ist überfragt. Woran ist Ernst gestorben? Um das herauszufinden, müssen seine Organe zur Obduktion nach Halle an der Saale geschickt werden. Nach einigen Tagen des endlosen Wartens ist klar, Ernst Dentschik ist an einer Arsenvergiftung gestorben. Aber wo kam das Arsen her? War es in den Süßigkeiten von der Familie Bergemann? Im Wasser? Hatte Ernst irgendwo unbewusst hingefasst? Niemand weiß es und die Ermittlungen laufen ins Leere. Nur für Anna ist klar, auf dem Hof will sie nicht mehr sein.
Ich habe das alles verdrängt, habe gedacht, bloß weg von hier. Und das war eben die Gelegenheit, wie meine Schwester nachher sagte, komm doch hoch. Naja, hat gesagt, ist gut. Haust du nach Sassnitz ab? Bist du weit weg? Die haben hier jede Menge Leute gesucht.
Anna haut ab, nach Sassnitz. Denn dort werden im Fischkombinat händeringend Arbeitskräfte gebraucht. Und hier ist sie sicher. Zumindest vorerst. Ja, Gut Kaltenhausen. Erst ein idyllischer Ort und dann für Anna ja ein schrecklicher Ort. Was mich auch in den Beschreibungen der Leute so ein bisschen überrascht hat, oder dann eigentlich wieder nicht, ist dieses, er war ein Mensch wie alle anderen. Ich finde, das ist, man hört diesen Satz immer wieder. Ich weiß nicht, so ich wüsste auch nicht, wie man das anders beschreiben soll, weil natürlich sind ja die Leute, die oft irgendwas im Geheimen planen, stellen sich halt nicht nach draußen und wollen also irgendwie
auf
gesehen
der Stirn
werden.
Geschrieben, ja. Hallo, ich werde übergriffig sein. Der gibt mir wirklich ganz komische Vibes, dieser Typ. Also, ich meine, er hat auch offensichtlich was gemacht. Und das ist jetzt die Vorgeschichte. Das ist jetzt alles vor dem Weihnachtsmann Nikolaus.
Exakt, ja. Wir sind sozusagen jetzt, um einmal zu verstehen, wo Anna herkommt und
wie viele
Hintergründe
vorher
sind.
Also der Zeitpunkt des Lebkuchens ist wie viel später?
Das sind ungefähr anderthalb, zwei Jahre,
die
sie dann weg ist. Also sie ist schon eine Weile dann auch in Sassnitz. Sie sagt, arbeitet dort in der Fischfabrik, lernt dort auch Eva Arndt kennen. Die arbeiten beide dort, die wohnen auch zusammen.
Ja, aber ist das nicht auch irgendwie komisch, dass du gar nicht irgendwie herausfinden willst, was mit deinem, also, oder sind sie gar nicht auf die Idee gekommen, dass der Bruder vielleicht vergiftet wurde? Wurde da gar keine Ermittlung gestartet oder irgendwas? Hauptsache weg? Also ja, gut, mein Bruder stirbt an einer Vergiftung und tschüssi.
Die Ermittlungen werden noch gestartet. Aber aus anderen Gründen, da kommen wir dann noch dazu. Was glaube ich, auch wenn wir nochmal sozusagen das Gut Kaltenhausen uns so vorstellen, wir sind wirklich das Anfang der 50er Jahre, so Deutschland nach dem Krieg ist, ne, ich habe es als brandenburgische Steppe beschrieben, weil da ist ja wirklich nichts. Ne? Das sind alte Güter aus dem 19., 18. Jahrhundert, wo Leute einfach versuchen, irgendwie das Nötigste zu machen.
Ja, und irgendwie zu überleben, ne?
Genau.
Nach Kriegszeit war auf jeden Fall.
Da wird wahrscheinlich die Polizei noch nicht so aktiv.
Und es gibt vor allem fast keine Polizei, deswegen müssen sie ja auch den Körper zur Obduktion nach Halle an der Saale schicken. Das ist ja von Jüterbog. Das ist so eine, wenn man mit dem Auto fährt, vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde südlich von Berlin, ne? Das ist wirklich im Nichts. Und dann bis Halle, da ist dann die nächste Obduktionsstelle. Die haben das nicht mal nach Berlin geschickt. Und daran merkt man, also wie kompliziert das war, sowas schon rauszufinden. Und wir werden später noch erfahren, dass die Ermittlungen auch nicht in Jüterbog am Ende stattfinden. Eben weil da ist nichts, ne? Das ist Land, das ist
Das ist wahrscheinlich so eine Bruchbude an Polizeistationen, wo so zwei, weiß ich nicht, abgestellte, weiß ich nicht, was für Hajos sitzen und wahrscheinlich maßlos überfordert sind, ne, mit so einem Fall. Also.
Und das Gut Kaltenhausen gibt es als Ort immer noch. Also das ist, ich habe das mal mir angeschaut mit Google Maps, also kann man sich anschauen.
Aber ist es so ein Lost Place oder ist es einfach.
Das sieht aus wie ein durchschnittliches Brandenburger Dorf jetzt. Also wie man das kennt, irgendwie so eine gepflasterte Straße, zwei breite Fußwege und dann Backsteinhäuser eingeschossig.
Alles, was man sieht, wenn man aus Berlin mal rausfährt.
Exakt,
ne?
Das sieht alles gleich aus, ob das jetzt Jüterbog, Kloster
Zinnersdorf. Tut uns leid, Brandenburg. Ihr habt ganz tolle
Seen
auch, tolle
toll,
Seen.
Toll.
Havelland, schön.
Ja.
Alles andere auch.
Also in der Hoffnung auf ein besseres Leben geht sie weg.
Und ja, gut, und sie ist auch 18 oder so oder 17 dann.
17, 18, ja.
Ja, in dem Moment, da ist ja auch irgendwie die Zeit, dass man ja seine Familie verlassen könnte.
Und in einem Dorf, wo zwar alle so ein bisschen, der ist komisch, ne, der Kater. Aber ich glaube, da ist einfach unfassbar viel Scham dabei. Ich meine, sie hat wirklich, es ist eine Dokumentation, ne, aus der ich auch die O-Töne heute habe. Die ist aus dem Jahr 2003. Also das hat 50 Jahre gedauert, bis sie dann das erste Mal das irgendwie auch erzählt hat. Gehen wir mal weiter in der
Geschichte.
Ja,
unbedingt.
Das harte Leben auf dem Gut Klosterhausen hat Anna Dentschig 1955 also hinter sich gelassen. Doch die Arbeit in der Fischfabrik ist nicht viel einfacher. Sie säubert Fische und verarbeitet sie zu Suppen und Pasteten. Der unerträgliche Geruch der Fabrik hängt ihr auch noch in den Haaren, wenn sie spät nach Hause kommt. In der kleinen Wohnung in Sassnitz wohnt sie mittlerweile mit ihrer Freundin Eva Arndt zusammen. Eva arbeitet wie Anna in der Fischfabrik. Doch sie arbeiten nicht nur zusammen, sie sind in Sassnitz auch beste Freundinnen und machen alles gemeinsam. Als kurz nach Weihnachten 1955 das ominöse Paket mit der Aufschrift »Der Weihnachtsmann von Jüterbog« vor ihnen liegt, ist für sie glasklar, dass sie es gemeinsam öffnen. Eva erinnert sich.
Wenn Freundinnen zusammen sind, wird das auch zusammen aufgemacht und dann wird es auch probiert. Das sah ja gut aus, das Päckchen war ja allerhand drin. Ne?
Neben den Lebkuchen sind auch noch eine Packung Pralinen und Gesichtswasser, Parfeng, wie Anna es nennt, in dem Paket. Doch die Lebkuchen mit der Zuckerglasur sprechen Anna und Eva sofort an. Sie nehmen einen Biss und da war die Vergiftung. Ihnen wird schlecht, das Atmen wird schwerer und ihr Magen zieht sich zusammen. Was für Anna schnell klar ist, wird später von Ärzten bestätigt. Anna und Eva wurden mit Arsen vergiftet. Dass beide überleben, grenzt an ein Wunder. Denn eines ist auch klar, die Vergiftung war kein Unfall. Der Weihnachtsmann von Jüterbog wollte kurzen Prozess machen. Nur mit wem von den beiden? Anna hat einen Verdacht, wer hinter dem Paket stecken könnte. Wer der Weihnachtsmann von Jüterbog wirklich war. Wie bei ihrem Bruder Ernst war Arsen im Spiel. Für sie ist das das Erkennungszeichen von Otto Bergemann. Ihr kommen auch wieder die Worte in den Kopf, die Otto Bergemann ihr bei ihrem letzten Besuch in der Heimat mitgegeben hatte.
Wie ich von zu Hause weggefahren bin, da kam der Herr Bergemann zu uns rein und hat gesagt, ich muss dir Wiedersehen sagen, denn wir sehen uns nicht mehr. Und die Wörter, die kamen mir sofort in den Kopf rein. Halt, da stimmt was nicht.
Oh, das ist alles so, es ist so schlimm. Ich stelle mir gerade vor, so da willst du weg und willst so in die Freiheit und auch vielleicht in die Sicherheit. Und dann kommt der Typ, der dich vergewaltigt, noch kurz vorher zu dir und sagt so, wir sehen uns nicht mehr wieder. Mhm. Das ist doch einfach nur schauderlich.
Ja.
Und zur Frage, für wen das Paket ist, wenn das vom Weihnachtsmann aus Jüterbog ist, ist ja wohl klar, dass das für Anna ist und nicht für ihre Freundin.
Ja, aber ich muss noch dazu sagen, weil wir uns ja gedacht haben, ob wir was gegessen hätten oder nicht aus so einem Paket. Das waren ja auch andere Zeiten, wenn da schöne Pralinen und Lebkuchen und so drin waren, das haben die ja nicht oft gehabt. Das muss ja wie das absolute Schlaraffenland in so einer kleinen Box gewesen sein. Deswegen, ich hätte es auch gegessen, ich hätte es auch reingebissen.
Ja. Und wir schauen uns gleich noch an, was Arsen ist und wie Arsen wirkt. Das ist auch, du weißt das.
Ist Arsen das, was in Tomatensträuchern da immer, nee, ne? Weil ich habe vorhin, als du Arsen gesagt hast, das ist Blausäure oder so, ne? Das ist
oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht rausgesucht, ob es noch einen anderen Begriff dafür gibt. Es ist auf jeden Fall ein Stoff, den man auch im Garten zum Düngen verwendet. Also es kann sein, dass es da eine Verbindung gibt. Es ist aber,
das
nehme ich hier schon ein bisschen was vorweg, also man kann den Stoff so einarbeiten, dass man ihn nicht sieht. Also wisst ihr, dass man hat jetzt...
nachweisen kann.
Genau, wenn man den Lebkuchen mit dem Zuckerguss sieht, denkt man nicht auf den ersten Blick... Was ist das denn da oben drauf?
Ja, also davon gehe ich schon mal aus, dass man der leuchtet so grün. Und dann ist da so ein Totenkopf oben drauf. Vorsicht, giftig.
Mit dem Umzug nach Sassnitz wollte Anna Dentschik all die schlimmen Erinnerungen an das Gut Kaltenhausen und Otto Bergemann hinter sich lassen. Doch mit dem Paket sind alle Erinnerungen wieder da. Und auch die Bedrohung durch Otto Bergemann.
Der war wütend. Der war wütend und dann ja auch, weil ich den Kontakt hier gemieden habe und daraufhin eben nachher hier weggemacht bin. Und da hat er eben gedacht, na warte mal, der wird das Gift schicken.
Während Anna und Eva sich von der Vergiftung erholen, nimmt die Polizei in Sassnitz Anfang 1956 die Arbeit auf. Die Vermutungen von Anna sind das eine. Jetzt braucht es handfeste Beweise. Auch die Staatssicherheit oder wie wir sie heute kennen, die Stasi, beginnt zu ermitteln und fordert Indizien an. Schriftstücke werden jetzt so lange hin und her geschickt, bis niemand mehr weiß, wer eigentlich zuständig ist für den Fall. Die Stasi oder die Polizei in Sassnitz. Es kommt, wie es kommen muss. Die Beweisstücke, wie das Paket selber, gehen verloren und sind nicht mehr auffindbar. Die Vergiftung von Anna und Eva wird 1956, kurz nach Beginn der Ermittlungen, zum Cold Case. Und niemand scheint es zu interessieren.
Das nervt.
Das ist richtig nervig und schrecklich. Und wenn der ihr auch schon die ganze Zeit Briefe geschickt hat und sie gestalkt hat, so mit was für einer psychischen Belastung ist diese Frau da bitte die ganze Zeit ausgesetzt?
Aber Stalker zu kriegen ist so schwer. Also ich kenne jemanden, der mal gestalkt wurde, oder zwei Personen sogar.
Also zu finden, nicht im Sinne von einen zu haben oder
ranzukriegen, also irgendwas zu belangen.
Genau, das meine ich, genau.
Weil das ist, da kannst du ja nichts machen, solange die Person, also jemanden anderen beobachten, hinterherlaufen. Ja. Das ist halt nicht verboten.
Ja.
Du musst, also es muss etwas passieren. Ich weiß noch damals, das ist schon viele Jahre her, da hat die Polizei zu der bekannten Person gesagt, also da muss jetzt, also der muss dich angreifen oder so, dass wir halt überhaupt was machen können. Weil
du musst dich dem aussetzen im Grunde.
Nur weil die Person dich jeden Abend von deinem Weg vom Bahnhof nach Hause begleitet und hinter dir läuft, das können wir nicht tun. Ja. Also das ist sehr schwer. Naja.
Die ganze Haut.
Ja.
Oh Mann. Ja, das ist schrecklich.
Ja, absolut schrecklich.
Das ist, also weil Stalker, finde ich, dadurch sind so die schlimmsten, weil sie so diesen psychischen Druck auslösen. Ja. Klar, ein körperlicher Übergriff oder ein Schlag ins Gesicht oder so ist auch natürlich unangenehm. Aber ich würde mich lieber einmal schlagen lassen, als Wochen, Monate lang diesen Terror so durchzuleben. Weil dann kann man halt wirklich sagen, ja, du hast mich geschlagen.
Und jetzt sind wir wieder in der Zeit,
wo, ne, so, dann ist ein Beweisstück weg und ja. Mein Gott, und dann gibt's irgend noch was Wichtiges, ja. Und dann hat die Stasi wieder irgendwo da oben in Sassnitz irgendeinen Republikflüchtling auf dem
oder
auf dem Deckel
300 andere.
Ja, und ne, und dann so, okay, dann machen wir später. Und dann ist der
Fall. DNA-Test gab's natürlich noch nicht, ne? Sonst vielleicht, heutzutage hätte man vielleicht schnell mal an dem Lebkuchen irgendwie.
Der war ja auch weg. Das war ja alles weg.
Der war ja auch weg.
Diese ganzen.
Aber das Paket an sich, das war auch weg.
Das war alles weg.
Ach stimmt, das
diese
ist alles verloren gegangen.
Diese ganzen Beweise sind verloren gegangen. Es gibt nichts mehr.
Dass der, wurde der genannt?
De Carter.
De Carter, nicht, dass der noch irgendwie bei der Stasi gearbeitet hat.
Würde ich als unwahrscheinlich einschätzen, wie wir später sehen.
Ist der Carter, ist er ein schlauer Fuchs oder ist das so ein Dorfdepp?
Eher Zweiteres.
Okay, gut. Ja. Ich dachte, vielleicht hat er da irgendwie so einen riesig krassen
das wär's jetzt, wenn das
Mission
so
Impossible Move gemacht.
Nee, das.
Um die Beweisstücke zu vernichten.
Das war ein einfacher Landarbeiter.
Okay.
Ja. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, wir wollen uns einmal kurz anschauen, was passiert eigentlich bei einer Arsenvergiftung.
Eine Vergiftung. Was bedeutet das eigentlich? Ganz grob gesagt wird bei einer Vergiftung das chemische bzw. biologische Gleichgewicht im Körper gestört. Es können unter anderem Zellschäden auftreten oder auch Rezeptoren gestört werden. Reines, festes Arsen ist nicht gefährlich. Erst in Verbindung mit Sauerstoff als Arsentrioxid wird es schädlich. Der weiße, zuckerähnliche Stoff sorgt im Körper dafür, dass kurz nach der Einnahme die DNA-Reparatur im Körper gestört wird. Das heißt, der Körper kann sich nicht mehr selber reparieren. Insbesondere der Magen-Darm-Bereich ist davon schnell betroffen. Daher sind die ersten Symptome bei einer Arsenvergiftung starke Schmerzen im Bauch, Erbrechen und Durchfall. Bis 1836 konnte man eine Arsenvergiftung chemisch nicht nachweisen. Erst durch die Erfindung eines englischen Chemikers ließ sich das Gift im Körper nachweisen. Aber wie so oft gibt es zum Gift auch ein Gegengift. Im Fall von Arsentrioxid ist das Dimercaptopropansulfonsäure. Die biochemische Erklärung würde hier den Rahmen sprengen, daher ganz einfach gesagt, dieser Stoff hat die Fähigkeit, die gefährlichen Teile aus dem Arsentrioxid an sich zu binden. Danach wird beides zusammen ausgeschieden.
So ein Gegengift ist so ein richtiger Superheld, oder? Das ist wie, so will man ja, dass die Welt funktioniert. Es ist was passiert, was Schlechtes, hier ist das Gegengift.
Aber das ist schon so eine Frage, ne? Vor allem im Zusammenhang mit den, das kann man so sagen, vielen russischen Vergiftungen in den letzten Jahren und vor allem mit bei Nawalny hat man das ja so mitbekommen, ne? Da hieß es dann, ja, er hat da ein Gegengift bekommen und dann das Gift kam dann wieder aus dem Körper raus und ich habe mich immer gefragt, so
how,
ja,
wie, was?
Was passiert
vor allem,
da?
Innerhalb von Minuten ja passieren, ne? Bei Nawalny war das ja, glaube ich, das stärkste Gift, was so kursierte. Ich finde das auch total, es klingt immer so total, ja, es klingt superheldenmäßig, passt schon die Beschreibung.
So ein Zauberspruch eigentlich,
ja.
Ne?
Ja, magisch.
Auch so, als wäre das so mit so einem Ding so reingerammt in den Hals rein. Und innerhalb von Sekunden ist man wieder so, fährt wieder so hoch. Ich bin wieder da, Leute.
Da gibt es doch die Stelle bei Casino Royale. Wo James Bond im Casino auch vergiftet wird mit diesem Cocktail und dann sich noch mit den letzten Kräften ins Auto rettet. Und da ist ja genau das, dass er diesen Stift, ich glaube, das ist dann auch oft einfach Adrenalin, hilft ja auch oft, ne, dass du sozusagen, dass dein Körper irgendwas ausschüttet, was dann dagegen pusht, sich das so in den Hals rammt und dann wieder frisch ist, sich kurz duscht, neuen Anzug anzieht und dann chillig.
Das schafft aber auch nur Tom Cruise. Ah nee, Tom Cruise ist nicht James Bond. Daniel, oh mein Gott.
Ich wollte gerade Daniel Radcliffe sagen. Das ist so, wir reden länger. Daniel besser. Craig.
Daniel Radcliffe als James Bond.
Oh Gott.
Harry Potter. Oh mein Gott, ja.
Das ist jetzt zum Glück hier kein Film-Podcast.
Ja, da würden wir wirklich alle sauer machen.
So, ich meine jetzt vielleicht nochmal ein etwas leichteres Thema. So, Thema Vergiftung, hattet ihr mal eine Lebensmittelvergiftung oder sowas, so was ja auch echt böse sein kann, ne?
Ich hatte mal eine, ja, von schlechten Eiern.
Echt? Oh, das ist immer ja
aus einem Tiramisu,
ne?
Also der Klassiker.
Achso.
Eigentlich, dass man das ja nur einen Tag, maximal vielleicht noch zwei essen sollte, wenn da frische Eier drin sind.
Stimmt.
Ich weiß nicht mehr, ob ich mich da nicht dran gehalten habe oder ob die nicht vielleicht wirklich schon vorher voll waren, aber das war wirklich kein Zuckerschlecken, Leute. Das ist so widerlich von so einem Ei.
Konntest du danach Eier essen?
Boah, bevor ich das gerade erzähle. Ja.
Du durchlebst aber Sachen auch sehr stark.
Ja. Ja? Ich liebe Eier. Ich liebe Eierspeisen. Ich habe auch meine Schwester zum Beispiel hatte mal eine Lebensmittelvergiftung von Muscheln. auch der Klassiker von so Nussmuscheln. Ja. Und die kann bis heute keine Muscheln mehr essen.
Yeah.
Ich habe da direkt so Konter gegeben und direkt wieder ein Ei gegessen.
Du bist da hart im Nehmen, ne?
Ich bin eine harte Nuss, ja.
Nee, ich hatte bis jetzt noch keine Lebensmittelvergiftung. Ja, mal so Magen-Darm. Aber was ich ständig hatte als Kind, sind, wenn ich was zu viel gegessen habe. Also ich kann keinen Nusskuchen mehr essen, weil ich als Kind mal so greien musste, weil ich so viel Nusskuchen gegessen habe.
Überfressen.
Und du?
Du erinnerst mich an unsere Katze, die wir mal hatten. Die hatte so eine ähnliche Geschichte, und zwar nach einem Weihnachtsfest.
Die sie auch gerne erzählt.
Mein Spitzname ist nämlich auch Karl.
Oh Gott. Nee, Hugo, das war Hugo 2.
Klar.
Hugo 1 hat es nicht lange geschafft.
Ihr habt
Hugo
dann 2. Die zweite Katze einfach Hugo 2 genannt?
Ja, Hugo 1 hat nur ein Jahr überlebt.
Aber das finde ich schon sehr witzig.
Und Hugo ist ein cooler Name. Dann war
komplett
Hugo 2.
Und dachte, ach nee, das ist schade. Nur das ein Jahr eine Katze Hugo genannt, das geht.
Ja, und wie das in Familiendynastien so ist, ist es dann Hugo der Zweite. Ja?
Klar, das hat so richtig Serienmörder bei irgendwie so. Ja. Ich sehe Flo gerade in anderen Augen. Das ist jetzt Hugo 2. Er setzt den ersten Hugo. Und dann kriegst du so das Gesicht, dann kriegt die zweite Katze das Gesicht der ersten Katze so draufgesetzt.
Hugo. Alles klar.
Hugo 2 hat nach einem Weihnachtsfest, wo es Gans für uns gab, das Fett, was sozusagen beim Backen ja unten rausläuft, hat er bekommen. Und meine Mutter dachte so, stellen wir jetzt mal hin und dann kann er da ein bisschen was essen. Hugo 2 fand es lecker und hat ungelogen diese 2 Kilo Fett oder was das da waren, einfach ausgeschleckt und lag danach 3 Tage komatös einfach rum.
Oh mein Gott.
Wenn es nicht so, kannst du auch nichts machen. Also, klar kannst du zum Tierarzt gehen, den Magen auspumpen oder so, aber der hat dann einfach so 3 Tage lag.
Wie
so
fett
da.
Passt er denn so einen kleinen Katzenkörper rein?
Wir fragen uns jetzt auch nicht, warum Hugo 1 nur ein Jahr da war. Ne? Gott.
Nein, Hugo 2 hat ein langes und erfülltes Leben danach.
Schön. Noch gelebt. Ja, ja. Okay, so. Ja, wie kriegst du jetzt den Bogen, Flo?
Ja, es ist ja auch gut, wenn wir mal so ein bisschen Relief hier mal einbauen. Ne? Genau, also wir sind in Sassnitz. Wir sind Anfang 1956. Was, ich weiß nicht, ob das so rausgekommen ist, das Paket kam ja auch kurz nach Weihnachten. Das wird später nochmal wichtig. Das kam nicht zu Weihnachten, sondern ein bisschen später. Das heißt, die Ermittlungen haben dann so um den Jahreswechsel Anfang des Jahres angefangen und jetzt sind wir so, halt Januar, Februar ist der Fall auch schon ein Cold Case und da steigen wir jetzt wieder ein. Mhm. Anna und Eva erholen sich nur langsam von der Vergiftung. Erst im Frühjahr 1956 sind sie halbwegs wiederhergestellt. Doch mit den Langzeitschäden wie den Hautveränderungen, Konzentrationsstörungen oder Schädigung des Magen-Darm-Trakts werden sie bis an ihr Lebensende zu kämpfen haben. Sie sind frustriert. Niemand scheint sich mehr dafür zu interessieren, dass sie vergiftet wurden. Anna beschließt, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Verstärkt wird ihr Vorhaben, als sie im März 1956 auf das Gut Kaltenhausen zurückkommt und sie ausgerechnet auf Otto Bergemann trifft.
Und dann sagte er nachher, ich bin ja so dünn und dann sag ich, ja, von ihr scheiß Gift hab ich nachher zu ihm gesagt.
Genug ist genug. Anna beschließt, mit Eva zur Polizei nach Jüterbog zu gehen und dort nachzufragen, wie denn eigentlich der Stand der Ermittlung ist. Doch das Ergebnis ist ernüchternd und frustrierend. Die Polizisten in Jüterbog sagen, sie wissen von dem Fall gar nichts. Sie könnten die Aussagen von Anna und Eva aufnehmen, mehr aber auch nicht. Ihre Schwester Martha ist entsetzt. Auch sie schaltet sich nun mit ein. Sie möchte noch einen Schritt weitergehen.
Da sind wir ja nach Potsdam zur Kriminalpolizei gefahren, mit die Anna, wo sie denn einigermaßen wieder ging. Und da sind wir hingefahren und haben da mächtig Krach gemacht. Haben wir gesagt, wenn das hier nicht unternommen wird, dann gehen wir weiter.
Was weitergehen bedeutet, muss sie nicht genauer ausführen. Die Geschichte von Anna und Eva sorgt für Aufruhr bei der Polizei in Potsdam. Selbst der Bezirksstaatsanwalt schaltet sich ein und macht Druck auf die Kriminalpolizei. Der Fall soll bitte mit etwas mehr Sorgfalt und Dringlichkeit untersucht werden. Als verantwortlicher Ermittler wird Fred Köhler eingesetzt. Mit seinem Team beginnt er nun zu ermitteln. Aus Sicht von Anna und Eva auch endlich im Gut Klosterhausen. Dort, wo Otto Bergemann immer noch wohnt. Eine Gruppe von Kriminalpolizisten würde auf dem pittoresken Hof aber natürlich sofort auffallen. Fred Köhler und seine Kollegen haben aber eine Idee, wie sie das umgehen können. Sie mieten sich Autos der DEFA, der staatlichen Filmproduktionsfirma. Sie geben sich als Filmproduzenten aus, die einen Film über das Gut Kaltenhausen drehen wollen und ein bisschen was von den BewohnerInnen erfahren wollen. So verschaffen sie sich einen ersten Überblick. Aber bei einem Überblick bleibt es vorerst auch. Die BewohnerInnen auf dem Gut Kaltenhausen sind skeptisch und wollen sich den unbekannten Besuchern nicht so richtig öffnen. Und auch umgekehrt findet sich Fred Köhler in einer Welt wieder, die ihm fremd ist. In dieser Welt sticht einer für ihn aber besonders heraus. Otto Bergemann. Doch die Erfahrungen der Dorfbewohner scheinen nicht so richtig mit seinen eigenen übereinzustimmen. Die Kaltenhausener beschreiben ihn als ruhig, zurückhaltend, als eine Person, die Konflikten aus dem Weg gegangen ist und auch immer mit allen gesprochen hat. Man konnte ihm nichts Böses zumuten. Fred Köhler sieht das aber anders.
Es war eigentlich in meinen Augen ein ausgesprochen unsympathischer Typ. Wie er so in Rumluf, so heimtückisch, duckmäuserisch, etwas hinterwäldlerisch, abwartend. Also man merkte ihm auch an, dass er, ich könnte sagen, man hätte ihn auf Verdacht einsperren können. Wir hatten da so in unserem Mordkommission, ja, den kannst du auf Verdacht einsperren, also der hat Dreck am Stecken.
Aber dieser Verdacht reicht, auch in der frühen DDR, noch nicht aus, um eine Person einfach so einzusperren. Fred Köhler muss unbedingt Beweise finden. Sein Hauptproblem ist aber, die Lebkuchen und das Paket sind nach wie vor verschwunden. Wie soll er die Vergiftung an Anna und Eva nachweisen können? Er findet eine Person, die ihm Hoffnung gibt. Kann sie ihm die entscheidenden Beweise gegen Otto Bergemann liefern?
Magda? Magda?
Nein. Ich finde, diesen Satz, so den kannst du auf Verdacht einsperren, das ist schon... Ich meine, wenn du lange in so einem Job arbeitest und vielleicht wirklich verschiedene Personen gesehen hast, mag das irgendwie irgendwo vielleicht stimmen, aber das einfach so auch frei raus zu sagen, so, hättest du auf Verdacht einsperren können, haben auch immer alle so gesagt,
also
ist schon schwierig.
Also als Kommissar finde ich das auch eigentlich, das ist so eine Kinderaussage oder ja. So, was würden wir dann vielleicht sagen?
Leute, das ist Berufserfahrung. Einem Bäcker würdest du auch zumuten, dass er weiß, wann der Teig fertig ist, auch wenn es eigentlich noch eine Minute ist. Sagt er, nee, ich sehe das. Und so hat er das gesehen. Er hat gesagt, nein, natürlich nicht.
Ich frage mich gerade, ob, also es würde mich natürlich jetzt maximal überraschen, wenn dieser Bergemann total unschuldig wäre, ne?
Ja, also, das ist ja der große Plot-Twist an der Geschichte. Da bin ich auch noch gespannt.
Aber es ist absolut creepy, dass ein 50-Jähriger, also sich überhaupt für eine 17-Jährige so krass interessiert, dann ist er übergriffig geworden. Das ist nicht mehr nur creepy, das ist natürlich einfach, also furchtbar und sollte dafür bestraft werden, dass er ihr dann auch noch Briefe schreibt und irgendwie sie weiterhin belästigt, wo sie weggezogen ist und dann kommt sie wieder nach Hause. Also der Typ, dass der nicht ganz knusper ist, das ist ja klar. Aber
ja, der Fred Köhler ja sofort erkannt, ne?
Ja, für mich ist das so ein bisschen Bias. Also ich meine, das sagt er jetzt auch so in der Dokumentation später, 50 Jahre später, so, ja, mir war das immer klar, dass man den einsperren musste.
Ist natürlich auch, man hat ja auch als Kommissar oder ermittelnde Person den Anspruch und auch die Aufgabe irgendwo, den Fall zu schließen, ne? Also man will ja am liebsten jemanden finden, den man dann einsperren kann oder der dann verurteilt wird. Also das kann ja dann auch der Antrieb sein, dass man einfach so ein bisschen Scheuklappen auf hat und nicht nach rechts und links guckt und den Weg des geringsten Widerstands geht. Und wenn dann da der komische Trottel vom Hof dir nicht ganz sauber erscheint und du auch ein bisschen biased bist, weil du schon irgendwelche anderen Informationen über den halten hast, vielleicht ist dann auch mal schnell was übersehen.
Ja.
Was ich auch spannend an diesem Punkt finde, die Vergewaltigung, der Übergriff, spielt in den Ermittlungen ja noch gar keine Rolle. Ne? Also
das wissen die ja dann gar nicht bei den Ermittlungen. Stimmt, entschuldige.
Was wir wissen, aber da geht es jetzt nur um das Paket, weil man hätte natürlich sagen können, okay, ja, Anna hat eine Aussage gemacht und dafür wird Otto Bergemann sozusagen erstmal festgenommen. Aber es geht ja um das Paket. Und das Paket gibt es nicht mehr und er hat halt keine Beweise.
Ja, das ist das Hauptbeweismittel, ne? Also erstmal das muss ja da sein, um irgendwie...
Aber das wäre ja, das sagt sich jetzt wirklich auch leicht aus der Position heraus, aber das wäre ja eigentlich der optimale Zeitpunkt gewesen für Anna, sich mal jemandem anzuvertrauen und zu sagen, hey, ich habe eine Vorgeschichte mit diesem Mann.
Ja. Ja.
Mhm. Aber wenn sie schweigt.
Mhm. Wollen wir weitergehen?
Ja, ich bin gespannt, wie sie den jetzt...
Wie sie den kriegen.
Wie sie den kriegen. Mhm. Den Garter.
Seit einigen Tagen versucht Fred Köhler nun auf Gut Kaltenhausen Beweise zu finden, die Otto Bergemann als den Weihnachtsmann von Jüterbog überführen. Aber erfolglos. Er nimmt Abstand vom Gut und fängt an zu ermitteln, wie das Paket eigentlich von Jüterbog nach Sassnitz kam. Das erweist sich als guter Schachzug. Er findet tatsächlich die Frau, die das Paket ein paar Monate zuvor entgegengenommen hat. Die Aufschrift war so ungewöhnlich und dann wurde das Weihnachtspaket auch noch nach Weihnachten abgeschickt. Natürlich erinnert sie sich daran. Sie beschreibt die Person mit dem Paket und Fred Köhler ist klar,
Otto Bergemann ist der Weihnachtsmann von Jüterbog. Er hat die vergifteten Lebkuchen verschickt. Am 10. April 1956 nimmt Fred Köhler Otto Bergemann fest. Doch in der Stunde des Erfolgs macht der Kriminalpolizist einen folgenschweren Fehler. Die Postfrau scheint sich so sicher bei der Beschreibung des Mannes zu sein, der das Paket aufgegeben hat, dass Köhler auf eine Gegenüberstellung verzichtet. Die Postfrau wird Bergemann nie zu Gesicht bekommen und den Verdacht bestätigen. Stattdessen konzentriert sich Fred Köhler mit seinem Team nun darauf, in Kaltenhausen das Gift oder zumindest weitere Beweise zu finden. Sie sind nun als Kriminalpolizisten unterwegs und nicht mehr als getarnte DEFA-Mitarbeiter. So können sie nun auch offen die BewohnerInnen des Guts befragen. Wie zum Beispiel Martha, Annas Schwester. Einen ganzen Tag lang wird sie verhört. Und obwohl ihr der Fall am Herzen liegt, kommt die Ermittlung etwas ungelegen.
Also wir wollten Kuchen backen zu meiner Hochzeit. Ich konnte gar nicht helfen.
Oh Gott, das waren so andere Zeiten, ey. Unglaublich.
Die Aussagen der Kaltenhausener bringen Fred aber nicht weiter. Er schaltet einen Gang hoch. Das ganze Gut soll auf links gedreht werden. Die Suchaktion geht so weit, dass sogar die Erde im Kellerboden ausgegraben und durchgesiebt wird. Auch einen Tuschekasten, mit dem Otto Bergemann das Paket beschriftet haben könnte, sucht das Polizeiteam. Aber sie finden nichts. Nur ein Pulver wird gefunden, das sich aber als ein normales Gartenpräparat herausstellt. Die Hoffnungen liegen jetzt also woanders.
Wir waren hier wirklich angewiesen bei Bergemann, dass er in der Vernehmung ein Geständnis abgibt. Das ist zwar nicht schön, wenn man keine Beweise hat, aber in diesem Fall nach 4 Jahren einen Fall aufzugreifen, ohne dass man viel Material hat, um zu vergleichen, um das zu untermauern.
Die 4 Jahre beziehen sich auf den Tod von Ernst Dentschig. Denn auch der Tod von Ernst Dentschig soll jetzt wieder untersucht werden und wird in die Ermittlungen gegen Otto Bergemann aufgenommen. Die Verhöre führt Helmut Herold, der für seine legendären Vernehmungen in der ganzen DDR bekannt ist. Seine Taktik ist, dass er die mutmaßlichen Täter mit Informationen, die er gesammelt hat, so lange verwirrt und in die Enge treibt, bis diese die Tat freiwillig zugeben. Otto Bergemann steht mit dem Rücken zur Wand. Hinzu kommt, dass er körperlich immer schwächer wird. Die Herzprobleme, die er seit dem Krieg mit sich herumträgt, werden immer schlimmer.
Doch darauf nimmt der Kommissar keine Rücksicht. Er zündet die nächste Stufe und lädt Anna und Eva als Zeuginnen vor. Nun sollen die Aussagen von Otto mit den Aussagen von Eva und Anna verglichen werden. An diesem Tag nimmt der Fall eine überraschende Wendung.
Hat nachher der eine Polizist nachher zu mir gesagt, Sie brauchen keine Angst haben, die Gegenüberstellung braucht vielleicht nicht gemacht werden, denn er ist dabei, alles zu gestehen.
Und ja, Otto Bergemann gesteht die Vergiftung von Anna und Eva. Im Protokoll findet sich der Satz, ich widerrufe meine bisherigen Aussagen. Ich habe beschlossen, ein volles Geständnis abzulegen. Nur wie es dazu kam, weiß auch Fred Köhler nicht genau.
Was den Ausschlag dazu gegeben hat, dass er jetzt die Sache zugab, das weiß ich nicht. Er hat dann gesagt, dass er reinen Tisch machen möchte.
Doch das Schuldeingeständnis ist an diesem Tag nicht das Überraschendste. Otto Bergemann möchte noch mehr mit dem Polizisten teilen. Während seiner Zeit als Wehrmachtssoldat in Polen war Otto Bergemann eigenen Aussagen zufolge freiwillig an Massenerschießungen von Juden beteiligt. Auch auf russische Kriegsgefangene habe er geschossen, sagte er. Die Polizisten in Potsdam sind perplex. Nach seinem Geständnis wird die Vernehmung unterbrochen. Mit der Wendung hatte niemand gerechnet. Der Weihnachtsmann von Jüterbog war auch noch ein Kriegsverbrecher.
Alter, ey, der soll in der Hölle schmoren, Alter. Oh, ist das krass. Ich meine, der war uns schon unsympathisch, ne? Aus offensichtlichen Gründen.
Ja.
Aber so tief nochmal zu sinken, das muss man schaffen. Oh.
Es klingt jetzt aber auch ein bisschen für mich wie, er will so ein bisschen so auf die Mitleidsschiene. So nach dem Motto, Leute, ich habe so krasse Sachen gemacht und erlebt in meinem Leben. Ich bin ein gebrochener Mann.
Ja, meinst du? Oder also weil
weiß ich nicht.
Nicht so viel Reue mit dabei, aber vielleicht hast du die Reue auch noch nicht transportiert.
Ja, also ich sag mal so, wenn das seine Strategie war, geht nicht ganz auf. weil, ja, möglicherweise, also dass er sich dachte, so, hör mal zu, ja, wie du sagst, das kommt nicht von ungefähr, aber das hätte er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon wissen sollen, so Kriegsverbrecher in der DDR
waren nicht so beliebt,
mal ganz vorsichtig gesagt.
Ach echt?
Weil ich habe es ja im Intro angekündigt, es wird ab jetzt ein Schauprozess, eben weil er ein Kriegsverbrecher ist und natürlich in der DDR Anfang der 50er Jahre Na, da will man mit solchen Leuten.
Was heißt denn ein Schauprozess?
Naja, wo alle rein.
Wo alle zugucken können.
Na, wo man, genau, wo man ein großes Ding ausmacht.
Ah, wo man öffentliches Interesse und so dann. Ah, okay.
Also, ich kann es euch gerne erzählen.
Ja, bitte. Fahren Sie fort.
Arschloch. Nicht du, Otto.
Otto Bergemann hat es also zugegeben. Ja, er ist der Weihnachtsmann von Jüterbog. Er hat das Paket mit den vergifteten Lebkuchen an Anna Dentschig und Eva Arndt geschickt. Fried Köhler und sein Ermittlungsteam haben zwar immer noch keine eindeutigen Beweise für das Verbrechen, aber ein Geständnis. Und dann steht Otto Bergemann auch noch für die nationalsozialistischen Kriegsverbrechen ein. Für die politische Führung in der DDR hat der Fall damit eine neue Dimension angenommen. Hier sitzt ein Nazi, der die neue sozialistische Ordnung stört. Doch es gibt Menschen, die diesem umfassenden Geständnis nicht trauen. Einer von ihnen ist Ottos Sohn, der den Journalisten überraschenderweise ein Interview gibt.
Die haben den doch praktisch so eine Mangel genommen, dass das am Schluss da doch das alles zugeben muss, aber meiner Ansicht nach.
Fried Köhler hat hingegen keinerlei Zweifel an der Schuld von Otto Bergemann. Und der ist froh, endlich reinen Tisch gemacht zu haben. Die Last ist von seinen Schultern. Das sagt der Fried Köhler in einem persönlichen Gespräch. Für den Kriminalpolizisten ergibt das Sinn. Oft genug hat er Täter gesehen, die an einem Punkt früher oder später mit den eigenen Erfahrungen nicht mehr fertig werden und brechen. Auch wenn die Beweislage gegen sie dünn ist. Das Verbrechen wiegt so schwer, dass für Otto Bergemann aus politischen Kreisen die Todesstrafe gefordert wird. Zu dieser Zeit keine ungewöhnliche Strafe in der DDR. Die Nachricht von der geforderten Strafe möchte Fred Köhler persönlich auf Gut Kaltenhausen verkünden. Damit will er auch für Beruhigung im Dorf sorgen, denn seit der Verhaftung von Otto Bergemann hat im Dorf niemand mehr etwas über ihn gehört. In der Dorfkneipe ist das ganze Dorf versammelt. Nur Anna und Eva waren nicht da. Sie waren zu der Zeit schon wieder in Sassnitz. Dafür war Martha, Annas Schwester, anwesend. Und auch Otto Bergemann kehrt auf eine Art ins Dorf zurück.
Es war auch seine Stimme zu hören. Ja, also es müssen Tonbänder gewesen sein.
Fried Köhler spielt Aussagen aus dem Verhör von Otto Bergemann ab. Sie sollen das Dorf von seiner Schuld überzeugen. Doch so einfach ist das nicht. Auch manche Dorfbewohner zweifeln an der Authentizität des Geständnisses.
Meistens waren es nur kurze Antworten, die er mehr oder weniger in den Mund gelegt waren. Sie haben doch zugegeben während der Vernehmung, dass sie das und das an das und das beteiligt gewesen sind.
Fried Köhler möchte die Veranstaltung zu Ende bringen. Er kommt zum geforderten Strafmaß gegen Otto Bergemann und verkündet dem Dorf, dass der ehemalige Gärtner hingerichtet werden soll. Martha ist überrascht.
Alle platt, aber haben gesagt, mit Recht.
Otto Bergemann soll für seine Kriegsverbrechen und die versuchte Vergiftung an Anna und Eva unter das Beil. Die Vergiftung von Ernst hingegen kann ihm immer noch nicht nachgewiesen werden. Und er bestreitet weiterhin, irgendetwas damit zu tun zu haben. Kurz bevor die Verhandlung startet, muss Otto Bergemann für ein psychiatrisches Gutachten nach Berlin in die Charité. Und dort nimmt er auf einmal all seine Geständnisse der Kriegsverbrechen zurück. Die Erschießungen von Juden in Polen, das waren seine Kameraden. Er hat die Geschichte nur unter dem Druck des Verhörs erzählt. Das wird für die DDR-Führung zum Problem. Die Gräueltaten des Krieges sollen Hauptbestandteil des Verfahrens gegen ihn werden. Hier soll ein Exempel gegen einen Kriegsverbrecher statuiert werden. Im beginnenden Kalten Krieg der 50er Jahre will man so Härte gegenüber dem Westen demonstrieren. Vom Weihnachtsmann aus Jüterbog spricht niemand mehr. Die Vergiftung von Anna und Eva ist in den Hintergrund getreten. Das liegt auch daran, dass Otto Bergemann hier keinen Rückzieher macht. Ja, das hat er getan. In der Verhandlung vor Gericht sagt Bergemann nun wieder aus, dass er doch an den Kriegsverbrechen beteiligt war. Dann widerruft er seine Aussage. So geht das mehrmals hin und her. Bis ein Urteil fällt, dauert es so noch fast 3 Jahre. Als Beweise gegen ihn hat das Gericht nur die Aussage ehemaliger Kameraden, die ihn gesehen haben wollen, wie er zu den Erschießungen mitgegangen ist. In der Verhandlung gibt es aber immer wieder Unklarheiten, in welchem Jahr die Verbrechen jetzt eigentlich stattgefunden haben. So bleibt nur ein Spitzel, den die Ermittler in eine Zelle mit Bergemann gesetzt haben. Und der von Otto gehört haben soll, dass er ja eh nicht verurteilt werden kann. Es gibt ja keine Beweise. Letztendlich kann das Gericht die Vorwürfe der Kriegsverbrechen nicht lückenlos aufklären. Die Indizien sind zwar schwerwiegend, aber aufgrund der dünnen Beweisdecke hält der Staatsanwalt eine lebenslängliche Haft für gerechtfertigt. Das Gericht sieht es anders. Am 11. Juni 1959 verkündet das Bezirksgericht Potsdam das Urteil. Todesstrafe wegen mehrfachen Mordes und Mordversuchs. Ein halbes Jahr später wird Otto Bergemann in der zentralen Hinrichtungsstätte der DDR mit dem Fallbeil getötet. Auch Anna erfährt vom Tod des Weihnachtsmanns aus Jüterbog.
Die Todesstrafe, da hat gedacht, na Gott sei Dank, dann kann er dir ja nicht mehr irgendwas antun. Das waren meine Gedanken.
Otto Bergemann ist nicht der Letzte, der in der DDR zum Tod verurteilt wird. aber sicherlich der einzige, der durch einen Lebkuchen überführt wird.
Also ganz komischer Mann erstmal. Warum musste das Dorf überzeugt werden, dass der ein schlechter Typ ist? Ich dachte, der war eh nicht so beliebt. Also das ist so ein...
Es kommt nicht so richtig raus. Ich glaube, zu dieser Zeit, ich meine, ich weiß nicht, wie da Radio, Nachrichten und so weiter angeschlossen waren. Ich glaube, es ging vor allem darum, dem Dorf diese Nachricht zu überliefern, weil das war ja nicht groß, das Dorf. Da haben irgendwie vielleicht 100 Leute gewohnt, alle kannten sich. Ich glaube, das war der einzige Grund. Das war die Geschichte.
Jetzt habe ich Lust auf Lebkuchen. Wir haben so viel über Lebkuchen geredet, da war ich so, oh, Lebkuchen ist eigentlich richtig lecker. Bisschen underrated. Also ich habe das Gefühl, Lebkuchen ist eher so ein Rentner.
Nee, so diese gemischte Box mit so 6, so weißt du, zweimal Schokolade, zweimal Zuckerguss, zweimal.
Die sind Hammer. Die will ich jetzt auch essen.
Überraschend teuer immer.
Ja.
Ich dachte früher mal, das ist super günstig. Ja.
Habt ihr mal Lebkuchen selber versucht zu machen? Ich habe nur einmal versucht, so ein Häuschen zu machen, aber da war es
Hast du nicht
schwer.
Mal so ein Herz gemacht, so ein Lebkuchenherz?
Ein Lebkuchenherz gemacht.
Musstest du das nicht mal für eine Challenge machen?
Ach so, stimmt. Ja, okay, das war so.
Das war für dich kein Lebkuchen, das war irgendwas
Hinnisches. Ja, das habe ich schon wieder verdrängt.
Ah, ja.
Nee, aber also tendenziell, wenn ich das nicht bei der Arbeit machen muss, dann zu Hause nicht. Weil ich finde, das ist so ein Produkt, das ist so viel Arbeit und ich kriege das eh nicht geiler hin als das, was es ist.
Kann ich verstehen. Ja, es ist halt, aber ich glaube, deswegen ist es auch so teuer, weil da so viele Zutaten sind und so, so hochwertige Zutaten, so Gewürze und so. Wie viele Gewürze da einfach drin sind.
Waren die vergifteten Lebkuchen selber gemacht eigentlich?
Wissen wir nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass auch, wie gesagt, ne, 1950 Jahre in der DDR würde ich eher davon ausgehen.
Da ist
ja
in den Supermarkt gegangen. So
vor allem der Otto.
Aldi.
dumme Frage, gebe ich zu.
Was sagt ihr zu der Aussage von Anna, dass sie im Grunde sagt, ja, gut, dass er weg ist?
Ja, absolut. Also man darf ja sowas nicht denken. Oder im Film
darf
man
Das ist genau der
denken.
Punkt. Das ist genau der Punkt.
Aber in ihrer, also, wie hieß jetzt nochmal Eva...
Anna ist sozusagen
Anna.
Genau die
das Opfer, ne?
Das also Opfer das, und Eva das, ist die Freundin von Anna.
Genau, Anna, also na klar soll man niemandem den Tod wünschen, aber an anderer Stelle hätte ich gesagt, Bingo, ey, ein Problem weniger.
Das ist ja, ich sehe es wie
Dingen
du, ja.
Vor allem nach dieser ganzen Stalkerei
und
dem einfach dieser ständigen, also Bedrohung, aber auch Angst und irgendwie Psychoterror, der im Buch, wie er im Buche steht. Dann ist man froh, wenn man weiß, die Person wird nie wieder in meinem Leben irgendeine große Rolle spielen. So, dann kann man verstehen, dass sie das sagen. Was jetzt nicht heißt, dass ich möchte, dass die Todesstrafe wieder
Exakt.
zurückkommt.
Weil wenn er lebenslang weggesperrt worden wäre, was von der Staatsanwaltschaft gefordert wurde, dann wäre er ja auch weg von ihr. Deswegen, aber was ich schon.
Aber ne, dann kann man einen Antrag stellen auf frühzeitige Entlassung und gute Führung und.
Aber dann sind wir genau an dem Punkt, weißt du, was finde ich, was moralisch einfach nicht zusammengeht, dass man auf der einen Seite zu 100% versteht, dass sie sagt, das ist gut, dass dieser Mann nicht mehr in meine Nähe kommt. Ganz sicher nicht. Und auf der anderen Seite sagt man eigentlich, ja, so schlecht ist die Todesstrafe ja nicht.
Und das ist, finde ich auch schwierig.
Wisst ihr, was ich meine? Das kriegt man kann das nicht zusammenbekommen. Weil das eine geht nicht ohne das andere. Außer du hast wirklich eine lebenslange Haftstrafe. Die gibt's ja in anderen Ländern, gibt's sie ja, in Deutschland gibt's sie ja nicht.
Wo gesichert ist.
Wo wirklich gesichert ist, dass die Person weg ist.
Boah, aber ich könnte jetzt auch nicht von mir aus sagen, wenn mir das passieren würde. Also, ich glaube, ich wäre nicht so traurig, wenn die Person
das
zum
ist,
Tode bestraft
Das ist halt
wird.
Der Punkt.
Also weil du wünschst, also das ist ja, ne, du wünschst, aber gleichzeitig, wenn man faktisch darüber oder objektiv darüber nachdenkt, möchte man natürlich nicht, dass es die Todesstrafe gibt.
Ja, ich finde es vor allem auch krass, mit welcher, also wie trocken die beiden das sagen. Da sind wir klar, ich glaube, das, wo wir wieder so drauf zurückkommen,
die Frau
andere
hat
Zeit.
50 Jahre nicht über ihre Vergewaltigung gesprochen und hat irgendwie, glaube ich, versucht klarzukommen.
Ja.
Ja, und viele DDR-Frauen, habe ich das Gefühl, waren auch so einfach so hart im Nehmen oder auch gerade
so.
Nachkriegszeit. Genau, so. Ja. Das war jetzt so und das war dann auch gut. Und
ich glaube auch, sonst kannst du da anders nicht so gut mit umgehen. Wahrscheinlich du denkst in deinem Kopf, okay, das ist richtig so gewesen, ich mache jetzt weiter. Wenn du dann darüber nachdenkst, wie sich das dann wirklich alles abgespielt haben könnte, dann wirst du ja verrückt. Also wenn du dir dann vorstellst, wie er dann vielleicht
getötet wurde und was er noch gegessen hat und so, dann, nee.
Nee, es war einfach so Problem gelöst. Er ist weg.
Ja.
Ja.
Das war unsere Folge zu den vergifteten Lebkuchen.
Ja, wenn, ich werde jetzt bei Lebkuchen immer an diese Geschichte denken müssen.
Ja.
Ich glaube ich auch. Und an dieses Glitzer, weil es war ja so Zucker aufgelöst, ne?
Genau, also es sieht hat aus eine zuckerartige Konsistenz. Deswegen,
Obacht, Leute, Obacht.
Oh, muss das scheiße sein. Das ist wie eine Lebensmittelvergiftung.
Ja.
Also, ja, es ist eine Lebensmittelvergiftung.
Ja. Ja. Ob sie wohl jemals nochmal Lebkuchen gegessen hat in ihrem Leben?
Das ist eine gute
Wahrscheinlich
Frage.
Schon. Ich schätze sie so ein, dass sie sich gedacht hat, ja.
Ja, ja, ja. Der ist doch jetzt weg.
Das wird mir nicht nochmal passieren.
Ja. Denke ich auch, ja. Also wirklich, ich finde, es ist einfach ein ganz interessanter Fall. Wenn ihr noch mehr über den Fall wissen wollt, dann gibt es, wie gesagt, diese Dokumentation, aus der auch die O-Töne heute stammten. Das ist eine Phoenix-Dokumentation aus dem Jahr 2003, glaube ich. Die gibt es auch bei YouTube. Kann man sich nochmal anschauen, da wenn man nochmal einen Einblick bekommen möchte, wie das Gut Kaltenhausen damals aussah. Ansonsten, wenn ihr noch Bilder sehen wollt von Otto Bergemann und von Eva und Martha, dann schaut gerne auch mal bei Instagram bei Was schmeckt dahinter vorbei. Da gibt es dann noch ein bisschen Begleitmaterial. Und ansonsten abonniert unseren schönen Podcast, abonniert uns überall, wo ihr uns hört, wo ihr uns seht und bewertet fleißig. Das ist immer ganz wichtig. So, das war unser heutiger Fall.
Lasst euch den Lebkuchen schmecken.
Schön, dass du da warst.
Danke.
Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.